14. Juli 1984. Liebe Nina, das ist mein erster Brief aus der Untersuchungshaft. Nie habe ich geglaubt, diesen Satz formulieren zu müssen. Es ist so viel, was ich dir schreiben möchte, und ich weiß nicht, wo anfangen. Entschuldige meine Schrift und überhaupt den ganzen Brief. Noch nie war ich beim Briefeschreiben so aufgeregt wie heute. Denn dieser Brief und auch die folgenden sind für einige Zeit das Einzige, was wir gemeinsam haben, wo wir miteinander reden können. Im Moment gibt es für mich nur den einen Wunsch, dich nicht nur mit Worten zu umarmen. Wenn du nichts dagegen hast, so möchte ich in der ganzen Sache hier das Ende des Jahres abwarten. Ist die Lage hoffnungslos, könnten wir immer noch weitersehen. Bis dahin wäre es sehr schön zu wissen, dass du noch für mich da bist. Ich brauche dich. Ich habe dich sehr lieb. Wir sollten nichts überstürzen, noch ist nicht alles verloren. Schreibe bitte auch, ob und wohin du in Urlaub fährst, und hinterlass, wo ich dich erreichen kann, falls doch noch eine günstige Wendung eintritt. Mach das Fahrerschloss kaputt, nimm beide Räder mit nach Hause. Hast du im Theater Geld bekommen für mich? Und wenn ja, wie viel? Du kannst es mir hier auf ein Konto überweisen. Ich brauche ein paar Kleinigkeiten. Wenn du mich besuchen willst, beantrage eine Sprecherlaubnis. Ich würde mich sehr freuen. Päckchen zu schicken ist nicht erlaubt. Denk in Ruhe über alles nach und schreibe mir davon. Ich brauche kein Mitleid, ich brauche deine Liebe. Und wäre überglücklich, wenn wir es schaffen. Dich ganz lieb küssend und umarmend. PS, schick mir bitte Briefmarken.
Donnerstag, 19. Juli 84. Lieber Alexander, noch immer unfähig, die entstandene Situation der Wirklichkeit zuzuordnen, sitze ich deinen Brief in den Händen und im Kopf anhaltende, nicht abreißen wollende Monologe und sehe dich in gleicher Weise vor mir. Zeiten der Ungewissheit konnte ich noch nie ertragen. Aber dein Brief hilft. Von deiner Liebe zu wissen ist schön, und ich möchte diese Gewissheit nicht missen. Es schmerzt, auf Wegen zu gehen, die wir bisher gemeinsam gingen, so auch das Lachen der anderen, ihr Glück. Darum werde ich dich festhalten. Ich werde lernen, mein Leben neu zu organisieren. Ich schreibe dir und werde dir mit diesem Brief 50 Mark übergeben. Eine Prämie für deine Betreuung des estnischen Balletts, sagte mir die Frau an der Kasse. Etwas zu planen oder mich auf etwas zu freuen, fällt mir wirklich schwer. Meine Eltern werden mich Ende August mit nach Budapest nehmen. Ich werde oft an dich denken, die Stadt auch mit deinen Augen ansehen und mir vorstellen, wie schön es mit dir dort wäre. Ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll. Ein gewisser Abgrund macht sich breit, den ich erst wieder füllen muss. Ich wünsche uns beiden sehr viel Kraft. Dich lieb umarmend und küssend.
Am Ende jeder Haftwoche gab es ein Blatt zum Schreiben eines Briefes, ein Stift und ein Kuvert, zur Schreibstunde ordnungsgemäß verteilt, wie einst in der Schule als Schuld und Unschuld noch fernste Begriffe waren. Die Wächter gingen mit einem Block durch die Etagen, öffneten die Luken in den Zellentüren, hörbar durch das Klicken der von außen angebrachten Verriegelung und das Gepolter der eisernen Klappen. Tagelang sahen wir durch diese Luken nur die Arme unserer Bewacher, die wir mit der Zeit an ihrer Behaarung, ihren Uhren und Ringen zu unterscheiden lernten. Ihre Hände rissen das Briefpapier blattweise von großen Blöcken und schruben pro Häftling ein Stift, ein Kuvert und ein Blatt Papier in die Zellen. Später fielen mit blechernden Klack kleine Signalklappen, mit denen man seinen Wächtern eine Wunsch- oder Not signalisieren konnten. Ob und wann sie darauf reagierten, blieb ungewiss. Man konnte getrost und in Ruhe verrecken. In den nächsten Stunden war es im Hafthaus friedlich und still, wie eben manchmal ganz früh an der Schule, andachtsvoll wie in der Kirche. Das fortwährende Schreien, Rufen und Befehlen, selbst das Knallen der Schlüssel und Türen unterblieb. Es begann die heilige Messe der Strafgefangenen. Jeder mit einem Stift über sein Blatt Papier gebeugt, neben sich den zuletzt erhaltenen Brief als Voraussetzung für den nun geführten stillen Dialog. zu hören. Nur das Kratzen von Kugelschreibern über billigem Papier. Wie war es möglich, in einer Zelle zu sitzen und Briefe zu schreiben, als die einzigen Fenster nach draußen, in denen man sein Innerstes öffnet, sich öffnen muss, um die uns umgebenden Mauern für andere durchlässiger zu machen und sich gleichzeitig vorzustellen, wer diese geöffneten und doch so intimen Briefe mitliest, jeden Liebesschwur, jede Verzweiflungsgeste auswertet und als Grundlage der nächsten Schlachtpläne dem Untersuchungsverfahren dienlich macht? Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Gefängnisbriefe sind unentwegte Hilfeschreie unter Aufsicht der Zensur. Allerpersönlichste Dokumente, geschrieben mit der großen Schere im Kopf. Was dann? Was kann ich schreiben? Was kommt durch? Ist diese Einzelheit verdächtig? Gefährdet sie die Absendung des Briefes? Und wie deutlich kann ich mich unter diesen Umständen machen? Wenn alles von Belang, der Fall, der Vorgang und die daraus resultierenden Konsequenzen, über all das zu schreiben, ist verboten.
Mein lieber Alex, heute ist Dienstag. Fast eine Woche nach meinem ersten Brief. Und ich habe Angst vor der Zeit, die mir aus den Händen zu gleiten scheint. Mit dem Rad durch Hermannswerder zu fahren, ist immer wieder schön. Die Halbinsel liegt so friedlich. Sie kommt mir weit und unwirklich vor. Sie verbindet sich in meinen Vorstellungen unweigerlich mit einer Sinfonie in der Friedenskirche. Beethovens Erste. Aber etwas fehlt. Deine Schulter, an die ich mich lehnen wollte. Diese Tage lenkten ab und erinnerten zugleich an das Schöne, das uns verbindet. Lieber, schreibe mir bitte von dir. Ich möchte ganz nah bei dir sein, aber meine Vorstellungskraft reicht nicht aus, die richtigen Fragen zu stellen. Ganz, ganz lieb. Deine. Anbei Briefmann.
Liebe Nina, außer deinem ersten Brief habe ich noch keinen weiteren erhalten. Hier drin ist jede Hoffnung, jeder Wunsch, so gut und wie wichtig sie sind, wie eine offene Stelle für neue Wunden, neue Enttäuschungen. Wenn ich wieder rauskomme, wird es unendlich schwer werden, wieder Tritt zu fassen. Nach diesem Einschnitt, der wahrscheinlich alle meine Wünsche und Hoffnungen begräbt.
Lieber Alexander, deinen zweiten Brief las ich unter Tränen. Du magst recht haben, vielleicht werde ich in einiger Zeit sehr vernünftig sein, mich nur noch undeutlich an dich erinnern und gelernt haben zu vergessen. Vielleicht aber werde ich auch dann noch lieben und nur die Möglichkeit kann ich mir heute vorstellen. Obwohl es mir nicht gelingt, mein Denken von den Gefühlen zu trennen, habe ich oft versucht, mir alles klar vor Augen zu führen. Und du kannst mir glauben, dass ich das oft gründlicher tat, als mir lieb war. Ich kenne mögliche Folgen, ja. Aber ich bin unfähig, nüchtern zu urteilen und das Für und Wider sorgfältig abzuwägen. Übrig bleibt wieder und wieder die Liebe zu dir. Ich habe einmal von einer Zukunft geträumt, auf der kein Gestern liegt. Das muss ein Traum bleiben. Ich will, und dafür kämpfe ich. Ich will eine Zukunft mit dir. Dann eben mit dem Gestern, das seine Schatten weit wirft. Ich weiß, die Zeit wird schwer. Von allen Wegen habe ich mir meinen gewählt. Lass mich da ausruhen. Von allen Sonnen habe ich mir die Sonne gewählt. Lass mich die Augen schließen. Von allen Freunden habe ich mir dich gewählt. Lass mich weinen auf deinen Knien. Reisezettel. Bei meinem heutigen Bitten um Besuchserlaubnis wurde ich auf nächste Woche vertröstet. Vielleicht könne man mir da schon viel mehr sagen, noch sei es aber zu früh. Wir werden warten müssen. Schreibe mir bitte, womit ich dir eine Freude machen kann. Auch wenn wir uns momentan nur ganz kleine Freuden bereiten können, fände ich es sehr schön. Wir werden sie sammeln und die tiefen Abgründe in uns damit auffüllen. Ich schenke dir einen Schmetterlingskuss.
Liebe Nina,
Das Beste ist, wenn auch du deine Briefe nummerierst, so bestätigen wir uns gegenseitig den Erhalt sicher ist sicher. Es ist sehr gut, dass du dich ablenkst, auf andere Gedanken kommst und es dir besser geht, denn es bedeutet für mich zusätzliche Qual, wenn du leidest. Im Moment lese ich Lessings Frühwerk, der junge Gelehrte. Beim Lesen hatte ich viele Ideen, es zu inszenieren, bekam Lust zu arbeiten, Lust auf Theater. Gleichzeitig wurde mir überdeutlich meine Situation bewusst. So ist das hier mit allem. Kaum hast du einen Gedanken, der ein wenig Mut macht, stößt er sich an den Mauern hier und kommt abgestoßen zurück und wieder grübelst du über alles nach. Was wird, wenn ich nie wieder am Theater arbeiten, nicht mehr schreiben darf? Ich bin so voller Lust und Ideen und befürchte Schlimmes, wenn ich gezwungen werde, alles zu unterdrücken und abzuwirken. Manchmal glaube ich, die wirklichen Probleme beginnen erst nach meiner Entlassung. Es ist ja nicht so, dass es nichts gibt, was ich machen könnte. Welche Wahl werde ich dann noch haben? Als ich den jungen Gelehrten las, merkte ich deutlich, wie sehr ich am Theater hänge. Wenn ich an morgen denke, habe ich Angst. Nichts als nackte, bittere Angst. Nicht, weil ich feige bin und kneifen will, es ist die Angst vor Ausweglosigkeit und Depression. Ich möchte mich schützen davor, dass mir noch mehr wehgetan wird. Für die schlimmsten Augenblicke meines Lebens habe ich eine Soufflöse, die in einer Ecke der Zelle sitzt, das Drama meines Lebens mitliest, während ich es lebe. Da flüstert sie leise.
Es ist ja zu schaffen. Das schaffst du schon, Blödmann. Ich liebe dich.
Liebe Nina. Seit über 10 Tagen keine Post. Das ist alles eine verfluchte Scheiße. Ich hab dich sehr lieb.
Bitte verzeih das lange Ausbleiben eines Briefes. Es tut mir wirklich leid um die entstandene Situation, aber ich hatte geglaubt, es ginge gar nicht mehr weiter und wollte dich keinesfalls zu meinem seelischen Müllplatz machen. Die Reise Z lese ich jeden Abend und liebe sie, wie auch dich, immer mehr. Anbei Briefmarken. Lieber Alexander, morgen nun in aller Frühe reise ich nach Budapest, ohne dich vorher gesehen zu haben. Irgendwie freue ich mich auf Ungarn, hoffe dort Ablenkung zu finden, Kraft zu schöpfen. Ich muss oft daran denken, wie du mir zum ersten Mal Kaplans Zeichnungen zeigtest, wie wir die Reise Z auf deinem Bett liegend lasen, wie ich sie und Bella Chagall durch dich lieben lernte. Ich bin dir dafür dankbar, Dinge zu entdecken, die meinen Empfindungen nahe kommen, die meine Gefühle und Stimmungen ausdrücken. Möchte, dass wir bald wieder zusammen auf dem Bett liegen, in Büchern blättern, spazieren gehen, verreisen, uns lieben. Du weißt, wie viele Küsse.
Liebe Nina, 3 Wochen kein Brief. Das ist hier drin wie eine Ewigkeit. Und wo bleibt dein Besuch? Hast du dich gekümmert? Wenn du kommst, ich brauche nichts, nur dich.
Lieber Alexander, nachts um 2 aus dem Urlaub zurück, Post von dir. Ich hatte dich nicht vergessen, wie kannst du nur sowas denken? Mein Brief konnte wegen unzulässiger Angaben nicht weitergeleitet werden. Ich bekam eine Nachricht. Dass ich das nicht erwähnte, lag an der Angst, es nicht mitteilen zu dürfen. Angst vor erneuter Briefpause. Ich sehe nun, dass es notwendig gewesen wäre. Ich dachte... Ach, was weiß ich, was ich dachte, vielleicht an die Leute, die unsere Briefe auch lesen. Verunsichert, völlig verunsichert und verkrampft ist dadurch jede Zeile, die ich schreibe. Im Innern schreibe ich dir täglich 100 Mal die schönsten Briefe. Ich muss jetzt aufhören, da ich den Stift kaum noch halten kann. Die Buchstaben schon verschwimmen und ich seit über 20 Stunden nicht geschlafen habe. Den Brief aber musste ich sofort schreiben. Ganz lieb, deine...
Liebe Nina, bitte lies meinen Brief vom 23. September noch einmal ganz genau. Meine Fragen, meine Gedanken um unsere Zukunft vielleicht, sind grundlegender gemeint, als du sie verstanden hast. Bitte lies den Brief noch einmal, dann verstehst du. Leider ist es nicht mit Sanssouci, mit Blumen pflücken, mit Lieben getan. Diese Dinge bedeuten mir viel, vor allem mit dir, aber sie sind allein das Leben dazwischen, zwischen einer Wirklichkeit, die dagegen stehen wird, ihre Schatten darauf wirft und alles andere auffrisst. Bitte lies den Brief noch einmal, dann verstehst du. Du weißt, ich kann nicht ohne Ziel arbeiten, kein Leben ohne Aufgaben, die ich mir selber stelle. Ich sehe hier keine Perspektive mehr für mich. Ich habe am Theater gekündigt, mein erster Entschluss. Ich möchte auch, dass du dir keine weiteren Hoffnungen und Illusionen über unsere Lage machst. Es ist mehr verloren, als du dir vorstellst. Ich habe kaum Hoffnung. Von allen Möglichkeiten ist immer die schlechteste eingetreten. Und ich bin sicher, das geht so weiter und weiter. Unsere Trennung wird ein paar Jährchen dauern und die Belastungsprobe wird zur Zerreißprobe unserer Liebe. Du schreibst von Enttäuschungen und ich sage dir, dass das, was hier drin passieren wird, keine Enttäuschungen bringen wird. Enttäuschungen gibt es nur, wenn man hofft. Für mich aber wird es nur die Erfüllung schmerzlicher Vorahnungen sein. Die Enttäuschung, vor der ich Angst habe, hängt allein mit dir zusammen. Ich möchte, dass wir uns trennen. Ich muss aus mir selbst heraus Lösungen für mein weiteres Leben finden. Ich habe nicht die Kraft und nicht das Vertrauen, mich an jemand anderen zu klammern. Mit diesem Brief will ich dich nicht überfahren, aber es muss endlich raus, 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 was mich tagelang nicht schlafen lässt, was mich wochenlang quält, sodass das, was hier drin abläuft, mit der Unerbittlichkeit einer Uhr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin momentan sehr mutlos. Ich erwarte deine Antwort, meine Absicht habe ich klar ausgedrückt. Vielleicht können wir zum nächsten Besuch, wenn du noch mal kommen willst, miteinander reden, von Angesicht zu Angesicht. Das musst du jetzt entscheiden, eine Antwort erwartend.
Lieber Alexander, wie dein Brief vom 13. Oktober auf mich wirkt, kannst du dir so denken. Da ich dich ernst nehme, diesen Brief aber nie gelesen haben möchte, weiß ich nicht, wie ich reagieren soll. Er klingt sehr verzweifelt. Und doch resolut, so als bliebe mir keine Wahl. Dass du mir den Rückzug wieder und wieder anbietest, um, was weiß ich, so als wäre wirklich alles zu spät, ich glaube das nicht. Wären wir jetzt in einer anderen Situation, würden wir uns umarmen und alle Zweifel aus dem Weg räumen. Ich werde deinen Brief jetzt nochmals lesen. Wenn ich dich richtig verstehe, quält dich der Gedanke an mich am meisten und du willst dich von ihm befreien. Glaubst du im Ernst, dass das der richtige Weg ist? Meinst du nicht auch, dass du, solltest du deinen Entschluss gegen meinen Willen durchsetzen, genauso verzweifelt an uns denkst? Ich werde das Resultat deiner Entschlüsse tragen müssen, aber verlange nicht, dass ich es widerstandslos hinnehme. Du möchtest, dass wir uns trennen, möchtest damit einer späteren Enttäuschung vorbeugen. Was macht diese Entscheidung jetzt leichter als später? Auch wenn wir zusammenbleiben, musst du die Lösungen für dein weiteres Leben aus dir selbst herausfinden. Das Einzige, was ich will, ist, eine Rolle in deinen Lösungen zu spielen. Eine Frage noch. Warum willst du dein bisheriges Leben völlig negieren? Weil es zu dem führte, was du jetzt erlebst? Du kannst doch deswegen nicht alle deine Sachen aufgeben. Dein Brief liegt hier vor mir. Ich habe versucht, ihn zu beantworten. Er starrt mich immer noch fremd an. Die Stimme, die aus ihm spricht, mag ich nicht hören. Nach wie vor in Liebe. PS. Ein Besuch wird sich noch hinauszögern, denn nach Auskunft der Ärzte werde ich noch 3 bis 4 Wochen liegen müssen, also erst ab dem 10. November mit Laufenlernen beginnen.
Liebe Nina, in deinen letzten Briefen sehr viele Fragen, sehr schwer zu beantworten mit der Ration von wöchentlich einem Blatt. Vorgestern hat der Monat begonnen, in dem ich Geburtstag habe. Da ich nichts vom Herbst sehen kann, versuche ich ihn zu riechen. Feuchtes, welkes Laub. Modrig. So vergeht ein Jahr, 1984. Ich möchte dir einmal einen Brief schreiben, in dem wir wie an einem guten Tag miteinander schweigen. Anrede, viele Zeilen schweigen. Dann ein Kuss.
Der letzte Besuch, noch überdeutlich im Gedächtnis, machte klar, es es muss endlich das folgen, was schon lange notwendig ist. Ich bedränge, ich zwinge mich selbst, ich muss es doch wissen, es kann nicht so schwer sein, sich zu entscheiden. So oft ich dich sehe, weiß ich genau, was ich will. Ich sagte dir das schon oft. Deine Bissigkeit, Härte und Ironie im Verlangen einer Stellungnahme ist gut. Immer mit ganzer Wahrhaftigkeit ein Problem, die Liebe. Wie oft schon hat mich manches geschmerzt oder mir wehgetan, aber ich wusste immer, wer vor mir sitzt, mit wem ich rede und wie ich leben will. In all den dunklen Augenblicken war es immer eine Stimme, war es deine, die da zu mir sprach: Du wirst das alles niemals vergessen können. Aber du wirst in den dunklen Stunden Mut und Kraft schöpfen. Und nur in den Dunkeln wirst du sehen lernen. So sehen, dass du es nicht mehr vergisst. Mein Leben ist entschieden, so oder so. Insofern hast du recht, sprichst du von schon keiner Entscheidungsgewalt mehr. Ich habe dem Anwalt Vogel geschrieben, habe ihm geschrieben, dass er im Bedarfsfall über meine Adresse deine Unterlagen erhalten kann und bat ihn um einen Gesprächstermin. Jetzt warte ich auf Antwort. Wenigstens einige Ideale zu verwirklichen.